Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wir sind doch alle froh, wenn wir Konflikte nicht allein austragen müssen. Wenn jemand für uns einsteht, wenn jemand uns Hilfe gibt, wenn wir Hilfe brauchen und sich in einem Streit hinter uns stellt. Jemand, bei dem wir uns sicher fühlen. Sicherheit in unserem alltäglichen Leben ist wesentlich für unser Wohlbefinden. Den letzten Satz, den habe ich geklaut von der Website der NATO. NATO, das ist eine Abkürzung, steht für North Atlantic Treaty Organization. Auf Deutsch sprechen wir vom Nordatlantikpakt, ein Verteidigungsbündnis, zu dem aktuell 32 Länder gehören, die einen Vertrag miteinander geschlossen haben, in dem sie sich zusichern, sich gegenseitig zu helfen, zum Beispiel bei einem Angriff. Am 4. April 1949 wurde die NATO gegründet. Wie und warum und auch, ob das tatsächlich funktionieren würde mit der gemeinsamen Verteidigung, das wollen wir klären. Und wir müssen natürlich auch darüber reden, was passieren könnte mit der NATO unter einem möglicherweise wiedergewählten US-Präsidenten Trump. 75 Jahre NATO ist das Thema in eine Stunde History diese Woche. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hallo Matthias.
Hi Steffi.
Bevor wir über die NATO sprechen, haben wir gute Nachrichten, denn wir sind wieder unterwegs.
Ja, und zwar in Weimar am 23.05. diesen Jahres, also in wenigen Wochen, um 19 Uhr abends treffen wir uns in der dortigen Notenbank.
Das Thema ist Vorwärts, wir marschieren zurück, rechtsextreme Parteien in Deutschland. Der Eintritt ist frei, ihr könnt euch anmelden auf der Website von Deutschlandfunk Nova.
Und dann geht es direkt weiter am 15. Juni, also ungefähr einen Monat später, in Berlin im Humboldt-Forum. Dort werden wir sein mit dem Titel Bilder, die lügen. Tickets gibt es auf der Website des Humboldt-Forums.
Und jetzt kommen wir zurück zur NATO. Die wurde am 4. April 1949 gegründet, haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber wann haben denn eigentlich die Planungen dafür begonnen, so ein transatlantisches Verteidigungsbündnis zu gründen?
Also ich denke, bei dem ein oder anderen Politiker der westlichen Alliierten war das sicher schon so gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, weil es dann doch erhebliche Differenzen und Distanz gab unter den Alliierten, und zwar zu Stalin, dem sowjetischen Machthaber. Der Gegensatz zwischen der freien westlichen Welt und der Welt der kommunistischen Sowjetunion, der war sehr, sehr groß. Es gab keinerlei ideologische Gemeinsamkeiten, außer der Tatsache, dass man zusammen Hitler eben besiegen wollte. Und als das geschehen war, da hatten die westlichen Alliierten und die Sowjetunion eigentlich keine gemeinsamen Ziele mehr.
Also keine gemeinsamen Ziele zu haben, das ist ja das eine. Eine offene Konfrontation ist aber ja das andere. Wie ist es dazu gekommen?
Naja, es gab nach dem Krieg alliierte Konferenzen und da sahen dann die westlichen Teilnehmer wirklich unüberbrückbare Unterschiede zu Stalin. Die Sowjetunion forderte zum Beispiel einen sehr großen Sicherheitsgürtel gegen erneute etwaige faschistische Bedrohungen aus dem Westen. Man wollte eigentlich vom neutralen Finnland über Ost-Mitteleuropa bis nach Italien so eine Art Cordon sanitaire legen. Das war jedenfalls die Idee Stalins. Daraus wurden dann letztendlich die 6 Staaten des später sogenannten Ostblocks, also die DDR, Polen, die CSSR, Bulgarien, Rumänien und Ungarn. Und sie gehörten fortan dem später gegründeten Warschauer Pakt an. Und gegen diese von Stalin betriebene Blockbildung gingen die westlichen Alliierten an, und zwar an mehreren Schritten. Am 4. März 1947 der Vertrag von Dünkirchen, da gab es dann ein Beistandsabkommen zwischen England und Frankreich. Am 17. März 1848, also ein Jahr später, der Brüsseler Pakt, da schlossen sich dann die Benelux-Staaten an. Am 11. Juni 1948 die Vandenberg Resolution in Washington, die besagte, wenn ein europäisches Land durch die USA verteidigt werden soll, dann muss dieses Land eben auch zusagen, auch die USA zu verteidigen. Natürlich immer nur im Fall eines Angriffs auf das jeweilige Land.
In dieser Vereinbarung, da sind ja schon so ein bisschen die Strukturen der späteren NATO zu erkennen, ne?
Ja, denke ich schon. Das Prinzip ist jedenfalls so. Also gegenseitiger Beistand im sogenannten V-Fall, also Verteidigungsfall, und eben diese transatlantische Verbindung. Es bedurfte noch ein paar mehr Zutaten, damit aus der Planung dann die tatsächlich reelle Gründung der NATO wurde. 1947 bekommen die USA von Großbritannien die Schutzmachtrolle über Griechenland und die Türkei. Das war gegen die Ausweitung der UdSSR in dieser Region gerichtet. 1948 gab es dann den Februarumsturz in der Tschechoslowakei und die Machtübernahme durch die dortigen Kommunisten. Und im gleichen Jahr begann die sogenannte Berlin-Blockade nach der Gründung der sogenannten Tri-Zone. Also die drei westlichen Besatzungszonen haben sich zusammengeschlossen zu einer Wirtschaftsunion und die D-Mark eingeführt. Und da war für alle klar, es gibt eine tatsächliche Bedrohung durch die UdSSR.
Hatte man damals tatsächlich denn Angst vor dem Dritten Weltkrieg?
Also ich glaube, so im Nachhinein betrachtet, viele werden das befürchtet haben. Aber Tatsache ist eben auch, dass die westlichen Staaten das als Bedrohung, eine militärische Bedrohung empfunden haben durch den Ostblock. Und zwar unabhängig davon, ob die Sowjetunion so kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dazu tatsächlich in der Lage gewesen wäre. Deshalb wandte sich der Westen an die USA mit der Bitte um Beistand und setzte eben einen Verhandlungsprozess in Gang. Und daraus wurde dann der Nordatlantikpakt, den du eben schon genannt hast, den die Staaten des Brüsseler Pakt, also Frankreich, England und die Benelux-Staaten, die USA und Kanada am Anfang angehörten.
Die NATO ist also ein Produkt des Kalten Krieges. Sandra Döther fasst uns die Anfänge dieses Bündnisses noch einmal zusammen.
In diesem Moment erhebt sich das Publikum, um den Männern, die hereinkommen, die Ehre zu erweisen. Wir sehen Mr. Ernest Bevin, den Außenminister von Großbritannien.
Der 4. April 1949 ist ein Montag. Im Auditorium des US-amerikanischen Außenministeriums an der Constitution Avenue in Washington sind anwesend 12 Außenminister westlicher Staaten sowie 1500 weitere illustre Gäste. Es ist kein feierlicher Staatsakt. US-Präsident Harry S. Truman lässt eine Militärkapelle Songs von George Gershwin spielen. Es scheint, er will der Unterzeichnung des NATO-Vertrages eine eher lässige Note verleihen.
I am happy to welcome the foreign ministers of the countries which together with the United States.
Zusammen mit den Vereinigten Staaten. Es klingt, als sei der NATO-Vertrag auf Betreiben der USA entstanden. Eigentlich ist es aber anders. Denn die Initiative geht auf Frankreich und Großbritannien, Belgien, Luxemburg und die Niederlande zurück. Die hatten sich schon ein Jahr zuvor im Brüsseler Pakt zusammengeschlossen, um sich politisch und militärisch gegen eine Konfrontation mit der Sowjetunion zu wappnen. Doch im Juni 1948 tritt eine andere Bedrohung in den Mittelpunkt.
Die sowjetischen Behörden haben die Kraftwerke angewiesen, die Versorgung der Westsektoren mit elektrischem Strom durch die Ostsektoren einzustellen.
Mit dieser Meldung gibt die ostdeutsche Nachrichtenagentur ADN die Blockade der Westsektoren von Berlin bekannt. Auch der Verkehr zwischen West-Berlin und dem Rest der Welt wird eingestellt. Ein erster Höhepunkt des Kalten Krieges. Er macht deutlicher, als ohnehin klar ist, aus den ehemaligen Alliierten sind längst Gegner geworden.
Wir haben Angst. Ihr macht uns Angst. Ihr werft uns Imperialismus vor, aber euer Reich erstreckt sich von der Ostsee bis zum Mittelmeer.
Dies ruft im Herbst 1948 Paul-Henri Sack, damals belgischer Außenminister, in der Vollversammlung der Vereinten Nationen seinen sowjetischen Kollegen zu. Da sind Diplomaten aus den USA und Frankreich, Kanada, Großbritannien und den Benelux-Ländern längst mit dem Ausloten eines transatlantischen Bündnisses befasst. Durch militärische Abschreckung soll ein Krieg mit der Sowjetunion verhindert werden. Innerhalb weniger Monate werden sie sich einig.
Artikel 1. Die vertragsschließenden Staaten verpflichten sich, jeden internationalen Streitfall, an dem sie beteiligt sein mögen, durch friedliche Mittel in der Weise zu regeln, dass Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit unter den Völkern nicht gefährdet werden.
Das Zentrum des Vertrages und bis heute am bekanntesten folgt später im Text.
Artikel 5. Die vertragsschließenden Staaten sind sich darüber einig, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen als ein Angriff gegen sie alle betrachtet werden wird und kommen überein, dass jeder von ihnen den oder die Vertragsstaaten, die angegriffen werden, unterstützen wird.
Ein Verteidigungsbündnis soll es sein, dezidiert kein Zusammenschluss, um Krieg zu führen, So betont es auch US-Präsident Truman in seiner Ansprache.
Der Nordatlantikpakt wird sich nicht negativ, sondern positiv auf den Frieden in der Welt auswirken. Seinen Einfluss wird man nicht nur in den Ländern spüren, den der Pakt abdeckt, sondern überall auf der Welt. Er beschränkt sich nicht auf die Interessen der Mitgliedsländer.
Weniger prosaisch soll der erste Generalsekretär der NATO, der britische Lord Ismay, den Sinn des Bündnisses zusammengefasst haben.
Die NATO soll die Amerikaner in Europa drin, die Sowjets draußen und die Deutschen klein halten.
12 Länder versammeln sich schließlich in diesem Verteidigungsbündnis. Kanada und die USA, Großbritannien, Frankreich und Belgien, Luxemburg, die Niederlande, Dänemark, Italien und Island, Norwegen und Portugal. An einem schweren Mahagonitisch im US-amerikanischen Außenministerium unterzeichnen die Vertreter der Länder am 4. April 1949 den Vertrag. Die Worte des britischen Außenministers Ernest Bevin klingen beinahe wie eine Beschwichtigung in Richtung des Gegners Sowjetunion.
What then were the peace and freedom loving nations to do?
Was hätten die friedens- und freiheitsliebenden Nationen denn tun sollen? Untätig abwarten, dass eine nach der anderen vernichtet wird? Oder aber ein System kollektiver Sicherheit bilden, das ihre Völker zusammenschweißt in starkem Widerstand gegen diese Bedrohung? Wir haben uns für den zweiten Weg entschieden.
Sandra Döther war das über die Gründung der NATO. Und jetzt bin ich verbunden mit Dr. Falk Ostermann von der Uni Kiel. Er ist Politikwissenschaftler und hat ein Buch geschrieben über die NATO. Hallo, Herr Ostermann.
Guten Tag, Frau Orbach.
Wir haben schon gehört, Herr Ostermann, es gab nach dem Zweiten Weltkrieg keine ideologischen Gemeinsamkeiten mehr zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion. Aber wenn Sie es nochmal bitte in Ihre Worte fassen, was war der Grund, warum die NATO gegründet wurde?
Naja, die ideologischen Gemeinsamkeiten gab es ja auch schon vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht. Das war ein Zweckbündnis, was dort geschlossen wurde, um Hitler zu besiegen. Was man dann aber eben gemerkt hat, ist, dass relativ schnell nach dem Ende des Krieges gegen Nazi-Deutschland eben dieser Versuch der gemeinsamen Regelung der europäischen Nachkriegsordnung, der letztlich auf der Konferenz von Jalta zwischen Churchill, Roosevelt und Stalin probiert wurde, gescheitert ist. Man hat einen sehr starken sowjetischen Expansionismus in Mittel- und Osteuropa erlebt, dann in den Jahren zwischen 1945 und 1948. Das war letztlich verschiedene Dinge, wie zum Beispiel die durch Moskau mit eingefädelte Machtübernahme der Kommunistischen Partei in Tschechien, die Einflussnahme in weiteren Ländern. Wir hatten dann eben 1948 zu Beginn den Rückzug aus dem Alliierten Kontrollrat, der ja die Geschäfte, wenn man so will, in Postkriegsdeutschland regelte und natürlich dann die Berlin-Blockade im Jahr 1948 und 1949. Also man hat einfach ziemlich schnell gemerkt, dass die in Jalta ausgehandelte Nachkriegsordnung so nicht funktionierte und keinen Bestand haben würde. Und dazu parallel gab es dann eben dieses zweite Moment der ideologischen Blockbildung, die relevant wurde, mit den kommunistischen Staaten der Sowjetunion zuvor, das natürlich auf der einen Seite, und den liberalen Demokratien auf der anderen Seite. Das ist das, was ja in diesem berühmten langen Telegramm von George Kennan dann letztlich deutlich wurde, dass also das nicht nur ein Konflikt um Sicherheit war, wenn Sie so wollen, in Europa, was damals ablief, sondern eben auch ein Konflikt zwischen verschiedenen Weltanschauungen, der letztlich den Konflikt von Sicherheit mit hervorgebracht hat.
Wer hat denn eigentlich die Gründung der NATO vorangetrieben auf Seiten des Westens?
Das waren verschiedene Akteure und es ging auch letztlich zu dem Zeitpunkt nicht allein um die Gründung der NATO, denn es ging vorher, gab es bereits einen anderen Verteidigungsbündnis und Kooperationsabkommen. Das wurde nämlich bereits im März 1948 abgeschlossen. Das war der Brüsseler Vertrag oder auch Westunion oder später Westeuropäische Union genannt. Das hatte also auf der einen Seite Kooperationsaspekte wirtschaftlicher, sozialer, kultureller, politischer Natur, aber eben auch diesen Verteidigungsaspekt bereits drin mit einer Formulierung, die bereits sehr dicht an dem späteren Artikel 5, dem Bündnisfall des NATO-Vertrages, dran war. Aber dieser Brüsseler Vertrag, das ist ganz wichtig zu verstehen, hatte zum Beispiel eine 50-jährige Laufzeit. Das war also sehr gut. Also man hat über den Brüsseler Vertrag probiert, ein sehr langes Bündnis zu schließen, aber es war eben ohne die USA. Das war das Problem des Brüsseler Vertrags. Und dann hat sich eben in diesen Jahren 1948, 1949 mit der Berlin-Krise unter anderem die Lage in Europa so verschlechtert, dass eigentlich alle die Notwendigkeit gesehen haben, die USA in Europa zu halten, die ja seit April 1948 mit dem Marshallplan für Wiederaufbau und Frieden mit gesorgt hat. Und insofern stellte sich natürlich dann auch für die USA die Frage, sollte diese Investition nicht vergebens sein, musste man sich engagieren. Und das war dann letztlich die Geburt der Truman-Doktrin, der Unterstützung aller demokratischen Staaten gegen Feinde von innen und außen, wie das damals hieß, also gegen den Kommunismus. Und dann gab es daraufhin eben die Anstöße zur Gründung. Das waren vor allem zwei. Einmal gab es im US-Senat eine Resolution, die von Arthur Vandenberg, einem US-Senator, eingebracht wurde und letztlich die Verhandlungen mit anstieß. Und auf der kanadischen Seite im House of Commons gab es das durch den Außenminister und späteren Premierminister Louis Saint-Laurent. Und so sind die eigentlichen Verhandlungen um den Nordatlantikvertrag in Gang gekommen. Dann gab es also in dieser Zeit zwischen 1948 und 1949 Verhandlungen über den genauen Zuschnitt. Wer sollte nun dabei sein? Man war sich einig, dass das mehr als die Brüsseler Vertragsstaaten sein sollten. Die USA natürlich und Kanada dann. Aber der genaue Zuschnitt war letztlich noch nicht so ganz einig. Und dann aber letztlich konnte man sich einigen, sodass am 4. April 1949 der Nordatlantikvertrag abgeschlossen wurde und die NATO begründet wurde.
Herr Ostermann, wie hat denn Stalin damals darauf reagiert, so als allererstes? Hat es Interventionsversuche gegeben oder Drohungen möglicherweise?
Naja, die Bestrebungen der westlichen Staaten standen den sowjetischen Expansionsplänen und der sowjetischen Politik militärisch wie politisch wie ideologisch natürlich konträr gegenüber. Dass die Sowjetführung darüber not amused war, steht also außer Frage. Es ist ja an dieser Stelle nicht zu vergessen, dass die Nachkriegsordnung, die man gemeinsam verabredet hatte, zwischen in den Jahren 1948, 1949 vor allem, eben zusammengebrochen ist. Und daraufhin gab es eben diese Reaktion der Gründung der NATO, weil man sich zunehmend einig war, eben in den westlichen Staaten, dass ein Frieden ohne Absicherung über ein Verteidigungsbündnis mit der Sowjetunion nicht möglich sein würde. Also insofern war das erstmal eine Reaktion, die Gründung der NATO, auf das expansionistische Bestreben der Sowjetunion und nicht umgekehrt.
Der Warschauer Pakt wurde ja dann erst 1955 gegründet, also 6 Jahre nach der NATO. Der Warschauer Pakt war ja sozusagen das Gegengewicht zur NATO. Warum hat es noch 6 Jahre gedauert?
Na, die Lage hat sich schon zwischen 1949 und 1955 durch die NATO grundlegend geändert. Was die NATO gemacht hat in diesen Jahren bis 1955 zur Gründung des Warschauer Paktes, war ja, dass sie ihre kollektiven Verteidigungspläne entwickelt hat und dafür auch die entsprechenden Strukturen aufgebaut hat und Streitkräfte bereitgestellt hat. Und das mit den Strukturen ist ja wirklich das, was die NATO einzigartig macht auf der Welt, bis heute übrigens, mit diesen unglaublich vielen und ausdifferenzierten militärischen Kommandos und der politischen Struktur, die dann eben im Falle des Falles dafür sorgen, dass eine gemeinsame Verteidigung durchgeführt werden kann. Und das hat man zwischen 1949 und 1955 aufgebaut. Also wenn Sie so wollen, wurde die Front gegen die Sowjetunion in diesen Jahren dann natürlich real. Auf der anderen Seite hatte man in den Jahren noch ein Problem, und das war immer so als die deutsche Frage bezeichnet, die war nämlich bis 1955 ungelöst. Also wie wollte man einen Staat verteidigen, der keine eigene Armee hat, auf dessen Territorium aber die Schlachten geführt worden wären zur damaligen Zeit. Das hat man zuerst probiert in einer europäischen Lösung mit der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, wo es im Grunde voll integrierte deutsche Kräfte geben sollte in einer europäischen Armee. Das ist 1954 an der französischen Nationalversammlung gescheitert. Und daraufhin gab es eben dann diese Doppellösung, einmal des Beitritts Deutschlands zur Westunion, die dann die Westeuropäische Union umbenannt wurde, und zur NATO im Mai 1955. Das waren die sogenannten Pariser Verträge. Parallel dazu wurde die Bundeswehr gegründet. Und das war verbunden mit einer langfristigen Zusicherung der Truppenstationierung der USA und des Vereinigten Königreichs auf dem europäischen Kontinent. Und das ist dann letztlich die Lage, die eben durch den deutschen NATO-Beitritt und diese wirklich das Abzeichnen einer langfristigen Präsenz, vor allem natürlich der USA in Europa, dazu führte, dass der Warschauer Pakt gegründet wurde. Also im Grunde war das aber eine Paraphierung des vorher schon de facto Satellitenstatus der mittel- und osteuropäischen Staaten und der Brezhnev-Doktrin, die ja eine eingeschränkte Souveränität für diese Staaten nur vorsah.
Herr Ostermann, ich würde gerne zum Schluss noch einmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie am Anfang erwähnt haben, nämlich den Brüsseler Vertrag, also ein Verteidigungsbündnis ohne die USA. Ist das möglicherweise etwas, auf das wir wieder zurückfallen werden in den nächsten Monaten, möglicherweise nach einer Wahl in den USA?
Es gibt so viele Ungewissheiten im Moment, was in den USA passieren wird im November und nach November 2024. Es wird kein Format sein wie der Brüsseler Vertrag zwischen 5 Staaten damals. Man muss auch gucken, was die Rolle Kanadas natürlich als zweiter amerikanischer Alliierte sein würde in einer Zeit, wo die USA unter Umständen die NATO verlassen würden. Ich würde sagen, da ist im Moment noch sehr viel im Fluss. Man weiß nicht, was in den USA passieren wird, ob es letztlich zu einem formalen Rückzug aus der NATO kommen würde unter einem möglichen Präsidenten Donald Trump in einer zweiten Amtszeit oder ob es vielleicht auch so ein schleichender Prozess wäre, der die NATO nicht zu einem Ende kommen lässt, aber unterminiert, weil das Vertrauen einfach in die Beistandsgarantie des Artikel 5 vielleicht nicht mehr da ist. Ja, es ist möglich, dass es wieder zu einer kleineren Lösung kommen würde. Es ist aber genauso möglich, dass man vielleicht die NATO-Strukturen weiterhin nutzt, ohne die USA da drin. Aber das ist gerade alles ziemlich Kaffeesatzlesen, was ziemlich schwierig ist, weil da so viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, dass man das bis dahin schwer sagen kann. Zweifelsohne muss sich die Politik auf diese Option im Moment vorbereiten.
Dr. Falk Ostermann war das von der Uni Kiel, er ist Politikwissenschaftler und hat ein Buch geschrieben über die NATO. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Matthias, lass uns doch noch mal genauer auf das Gegengewicht zur NATO gucken, den Warschauer Pakt. Wer gehörte denn da alles dazu?
Also neben der UdSSR, das war die Führungsmacht, waren Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, die CSSR, die DDR und bis 1968 auch Albanien in diesem Warschauer Pakt dabei. Und der Grund für die Gründung des Warschauer Paktes waren die Pariser Verträge vom 23. Oktober 1954. Damit endete der Besatzungsstatus in der Bundesrepublik, also den drei westlichen alliierten Zonen. Und gleichzeitig wurde ein europäischer militärischer Beistandspakt gegründet, nämlich die Westeuropäische Union. Die Bundesrepublik setzte gleichzeitig den Alleinvertretungsanspruch für alle Deutschen durch, also auch für die Deutschen, die in der DDR wohnten. Die UdSSR versuchte dann vergeblich, den westdeutschen Beitritt zur NATO zu verhindern. Das geschah aber am 6. Mai 1955.
Und ganz kurz darauf wurde der Warschauer Pakt ja gegründet. War das denn eine direkte Reaktion darauf?
Ja, das werden wir gleich noch ein bisschen näher betrachten. Aber Fakt ist, dass der Warschauer Pakt 8 Tage nach dem Beitritt der Bundesrepublik zur NATO gegründet wurde. Aber es gab natürlich auch andere Gründe als nur dieser NATO-Beitritt. Aber nun waren eben beide deutsche Staaten genau an der Trennlinie des Kalten Krieges. Die deutsch-deutsche Grenze, zum Beispiel die Berliner Mauer, war Demarkationslinie zwischen Ost und West. Und jeder Konflikt zwischen der DDR und der Bundesrepublik hatte weltpolitische Auswirkungen.
Darüber wollen wir jetzt noch etwas näher reden mit Dr. Frank Umbach. Er ist Politikwissenschaftler, er hat selbst ein Jahr im Büro des NATO-Generalsekretärs gearbeitet und arbeitet jetzt an der Universität in Bonn. Hallo, Herr Umbach.
Ja, guten Tag, Frau Orbach.
Der Warschauer Pakt, Herr Umbach, wurde ja erst 1955 gegründet, also 6 Jahre nach der NATO. Warum so spät?
Es war im Wesentlichen ein symbolischer Akt, weil ja in dem Jahr 1955 die Bundesrepublik auch in die NATO aufgenommen worden war. Und da existierte damals noch auch so die Politik, analog noch von Stalin, dass man möglicherweise dann diesen Warschauer Pakt als eine Art Tauschobjekt benutzen könne zur Auflösung der NATO und dann eine sogenannte kollektive Sicherheitsorganisation vielleicht in Europa aufbaut, mit der Zielsetzung, die USA eigentlich aus Europa zu vertreiben. Das war etwas, was bereits 1952 in dieser berühmten Stalin-Note mal vorgeschlagen war und was jetzt sein Nachfolger, nämlich Chruschtschow, dann nochmal aufnahm. Und natürlich ging es auch als zweites um die Absicherung der sowjetischen Hegemonie, um den Sieg im Zweiten Weltkrieg auch langfristig zu sichern. Denn wir hatten ja zu dem Zeitpunkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs sowjetische Truppen in all diesen osteuropäischen Staaten stationiert. Und die Schaffung des Warschauer Paktes bot dann die Möglichkeit, dies auf eine neue multilaterale vertragliche Grundlage zur Absicherung der sowjetischen Hegemonie in Osteuropa entsprechend aufzubauen. Es ging weniger um ein militärisches Gegengewicht zur NATO damals.
War denn der Warschauer Pakt ein reines Verteidigungsbündnis? Kann man das so sagen?
Ja, es war zunächst mal eher defensiv gedacht, wie gesagt, als so eine Art Gegengewicht zur NATO. In den ersten Jahren unter Chruschtschow spielte der Warschauer Pakt militärstrategisch nicht so eine große Rolle. Das hatte zum einen mit der Fokussierung Chruschtschows auf die Innen- und Wirtschaftspolitik zu tun, aber auch mit einer militärstrategischen Debatte, die allerdings nicht unumstritten in der UdSSR war, nämlich die Fokussierung auf eine Nuklearkriegführung und der Glaube, zumindest auf politischer Seite in der Sowjetunion, dass man dafür keine großen konventionellen Streitkräfte benötige. Und deswegen gab es ja in dieser Zeit von 1955 bis Ende der 50er Jahre mehrere Demobilisierungswellen. Das heißt, man hat die Streitkräfte zahlenmäßig in der Sowjetunion, aber auch in den sogenannten nicht-sowjetischen Warschauer Paktstaaten reduziert. Und daher spielte der Warschauer Pakt in diesen ersten Jahren militärstrategisch im Sinne einer eher offensiven, auch Kriegführung gegen den Westen zunächst mal so keine Rolle, sondern es ging eher um diese Absicherung der sowjetischen Hegemonie in Osteuropa. Und 1956 hatten wir ja dann auch diesen Fall, nämlich in Ungarn, als sowjetische Truppen einmarschieren mussten, um einen Volksaufstand entsprechend niederzuwerfen.
Würden Sie sagen, dass der Warschauer Pakt ein mächtiger Pakt war, vielleicht auch so im Vergleich zur NATO?
Ja, über die Jahre hat er sehr an Bedeutung gewonnen. Das begann dann Anfang der 60er Jahre. Und kulminierte dann in den 80er Jahren auch in eine Veränderung der Militärdoktrin und Strategie. Das haben wir übrigens auf Seiten der NATO erst mit einer Verspätung von 7 Jahren ungefähr wahrgenommen, weil wir lange Zeit geglaubt haben, dass die sowjetische Kriegführung, die Kriegführung des Warschauer Pakts immer noch weitgehend auf den Einsatz von Nuklearwaffen gleich zu Beginn des Krieges fokussiert war. Tatsächlich waren die Nuklearwaffen eher, hatten eine Rolle, um eine konventionelle Kriegführung möglich zu machen und die nukleare Abschreckung der NATO eher zu unterlaufen. Und das war eben seit Ende der 70er Jahre tatsächlich dann eine Entwicklung, wo wir neben einer massiven nuklearen Aufrüstung, die ja später zu dem NATO-Doppelbeschluss dann auch geführt hat, tatsächlich auch eine massive Aufrüstung der konventionellen Streitkräfte, nicht nur der Sowjetunion, sondern eben auch der nicht-sowjetischen Warschauer Paktstaaten haben. Und die war offensiv ausgerichtet auf eine schnelle Niederwerfung, auf eine Besetzung Westeuropas mit sehr, sehr weitreichenden strategischen Folgen, sowohl für die Sicherheitssituation der NATO, aber hat da eben auch ganz erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen, weil diese Aufrüstung eine noch größere Mobilisierung des Wirtschafts- und Finanzpotenzials bedeutet hat und dann tatsächlich ab 1986 wieder eine Entwicklung führte, wo die Sowjetunion selbst wirtschaftlich kaum noch konkurrenzfähig ist und von zahlreichen Stagnations- und negativen wirtschaftspolitischen Entwicklungen charakterisiert war. Und dies dann eben auch die Motivation für Gorbatschow war, eine sogenannte Perestroika, einen Umbau der Sowjetunion einzuleiten. Und das ging wiederum aber nicht mit einer solchen Mobilisierung von Finanz- und Wirtschaftsressourcen für eine solche konventionelle Kriegführung. Und da hat Gorbatschow versucht, dieses Ruder eben entsprechend umzuwerfen und eine entsprechend andere Wirtschafts-, aber eben ja auch Außen- und Sicherheitspolitik einzuleiten, die am Ende dann auch zu dem Zerfall geführt hat.
Ich würde, bevor wir über den Zerfall reden, ganz kurz noch mal fragen, wie war denn das Verhältnis der Staaten innerhalb des Warschauer Pakts? War das eher so eine Art Zwangsehe oder haben die gut miteinander agiert?
Also in der Anfangsphase war es einerseits natürlich auch eine Zwangsehe, das muss man sicherlich sagen, aber wir hatten damals natürlich auch Regimeinteressen der osteuropäischen Staaten, der kommunistischen Führung, die sich der Stabilität, der innenpolitischen Stabilität ja keineswegs so bewusst waren. Und gerade das Beispiel Ungarn 1956 war ja schon so eine Art Menetekel und führte ja dann später auch zu ähnlichen Entwicklungen in der CSSR 1968, dem Prager Frühling. Und da spielte die Absicherung und die innenpolitischen Regimeinteressen eine ganz wesentliche Rolle. Und das war ja auch der Hintergrund für die sogenannte Brezhnev-Doktrin, dass die Souveränität dieser Staaten stark eingeschränkt war. Das gilt natürlich außen-, sicherheits-, aber auch wirtschaftspolitisch und was die politischen Führungen betrifft. Über die Zeitachse allerdings hat sich dann auch gezeigt, dass sich immer mehr auch Eigeninteressen manifestiert haben. Das schnellste oder das aktuellste Beispiel zunächst mal war damals Albanien, das sich immer mehr aus der gemeinsamen außen-, sicherheits-, militärpolitischen Planung zurückgezogen hat und dann 1968 sogar zu einem Austritt führte, der dann eben nicht militärisch auch sanktioniert wurde, wie das im Falle Ungarns oder der CSSR seinerzeit war. Aber wir haben auch ein anderes Beispiel, wäre Rumänien, wo wir inzwischen wissen, dass 1963 bereits in einer geheimen Botschaft an die USA signalisiert worden war, wenn es zu einem Ost-West-Konflikt kommt, dann würde Rumänien trotz dieser Mitgliedschaft in einem Kriegsfall neutral bleiben. Und das zeigte, dass diese widersprüchlichen Interessen dieser nicht-sowjetischen Warschauer Paktstaaten sich immer stärker manifestiert haben. Und selbst die DDR hatte ja in den 80er Jahren dann zunehmend auch eigene Wirtschaftsinteressen. Die Kredite, die sie von der Bundesrepublik bekamen, die sind in Moskau keineswegs ja als unproblematisch angesehen worden.
Herr Umbach, wir nähern uns jahresmäßig gerade der Auflösung des Warschauer Pakts. Und ich habe es eben kurz in der Anmoderation erwähnt. Sie haben ja selbst ein Jahr lang im Büro des NATO-Generalsekretärs gearbeitet, zur Zeit, als sich der Warschauer Pakt auflöste. Was passierte denn dann eigentlich mit den Mitgliedstaaten nach der Auflösung?
So, zunächst mal muss man ja nochmal dran erinnern, wenn man sich auch die Memoiren anschaut, dass mit Ausnahme der Sowjetunion eigentlich niemand dem Zerfall des Warschauer Paktes zu jener Zeit nachtrauerte. Wir hatten ja demokratische Entwicklungen, demokratische Regierungen und die Wertebasis, wenn man so will, die Interessenbasis war da nicht mehr gleichberechtigt. Die wollten alle so schnell wie möglich aus dem Warschauer Pakt natürlich raus. Mhm. Das hat aber Gorbatschow verhindert, indem er eben nicht wieder Truppen losschickte zur Niederwerfung. Und führte übrigens später dann zweimal auch innenpolitisch in der UdSSR beziehungsweise Russland dann auch zu Putschversuchen. Und da spielte diese Frage der Aufrechterhaltung eines sowjetischen oder russischen Imperiums bereits eine wesentliche Rolle. Aus Sicht dieser ehemaligen Warschauer Paktstaaten, die jetzt demokratische Regierungen hatten, ehemalige Dissidenten wie Havel in Polen, Havel in der CSSR oder der Solidarność-Führer in Polen, die waren überzeugt von einer gemeinsamen Wertebasis als Demokratien und haben dann zugleich möglichst schnell Schutz versucht zu bekommen von der NATO. Nach dem Zerfall 1992 sind dann auch die ersten Kontakte aufgenommen worden, während die NATO, auch die USA damals sich noch gar nicht vorstellen konnten, auch gerade mit Blick auf die prekäre innenpolitische Situation in Russland, dass diese Staaten schnell zur NATO oder ein NATO-Mitglied werden könnten und hatten dann 1994 dann ja auch dieses Partnerschafts für das Friedensabkommen initiiert und da einen Bedingungskatalog formuliert, wo man glaubte, dass diese Frage 10 bis 15 Jahre jetzt vom Tisch sei. Und erst als diese Staaten nach 3-4 Jahren diesen Bedingungskatalog bereits abgearbeitet hatten, erfolgreich umgesetzt haben, wurde dann der Druck auf die NATO natürlich groß, weil diese Staaten nicht zu Unrecht sahen, ihr habt uns diesen Bedingungskatalog gegeben, habt uns versprochen, Mitglied zu werden. Jetzt haben wir diese Bedingungen erfüllt und jetzt erwarten wir, dass ihr natürlich dieses Versprechen einlöst. Und das führte dann 1999 tatsächlich dann zu dieser ersten Welle dieser NATO-Osterweiterung.
Dr. Frank Umbach ist Politikwissenschaftler. Er hat selbst im Büro des NATO-Generalsekretärs gearbeitet, arbeitet jetzt am King's College in London. Wir haben gesprochen über den Warschauer Pakt. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Von 1949 bis 2022, da war die NATO ja ein Bündnis im Frieden. Nur im Jugoslawienkrieg und bei UNO-Einsätzen war sie dabei. Aber Europa musste noch nicht in einem Krieg von der NATO verteidigt werden. Würde das denn, Matthias, überhaupt gehen? Ist die NATO denn angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine auf einen Verteidigungsfall überhaupt vorbereitet?
Also nach allem, was man so hört, hat man da auf jeden Fall Zweifel. Allerdings dürfte auch Russland nach dem Ende des Überfalls auf die Ukraine nicht so schnell in der Lage sein, einen NATO-Staat anzugreifen. Es gibt Verteidigungsexperten, die meinen, die NATO müsse innerhalb weniger Jahre verteidigungsfähig sein. Das bezieht sich auf Waffen, aber auch auf den Willen zu kämpfen. Und dem steht natürlich die Frage gegenüber, ob Russland überhaupt ein Interesse hat, die NATO als gesamtes Gebiet oder einige Teile, wie zum Beispiel das Baltikum, anzugreifen, einzunehmen und unter seinen atomaren Schutzschirm zu stellen.
Was müsste denn passieren, um die NATO verteidigungsfähig zu machen?
Das werden wir gleich noch ein bisschen näher thematisieren. Aber zunächst einmal ist eine generelle Aufrüstung notwendig. Dann müsste die Verteidigung an den Grenzen des Bündnisses und nicht erst innerhalb des NATO-Territoriums beginnen. Die westliche Welt hat nach dem Ende des Kalten Krieges abgerüstet. Russland hingegen offensichtlich nicht. Im Gegenteil. Putin hat gesehen, dass die NATO-Staaten nicht willens waren, aufzurüsten, sich auf eine militärische Auseinandersetzung vorzubereiten. Sie haben dafür eher auf die Friedenskarte gesetzt. Russland fühlt sich deshalb überlegen und das könnte dazu führen, dass Russland unüberlegte Schritte tut mit tatsächlich dann gewaltigen Konsequenzen.
Tja, jetzt stehen wir da. Was muss passieren, damit die NATO sich verteidigen kann? Das will ich besprechen mit Dr. Gunther Hauser. Er ist Lehrbeauftragter zum Thema NATO an der Universität für Weiterbildung in Krems an der Donau. Hallo Herr Hauser.
Schönen guten Tag aus Wien.
Herr Hauser, glauben Sie, dass das tatsächlich nötig sein wird? Muss sich die NATO angesichts der aggressiven Politik Russlands einstellen auf einen Verteidigungsfall in absehbarer Zeit?
Ja, gewiss. Die NATO bereitet sich derzeit vor. Wobei derzeit heißt schon schrittweise und langsam seit der russischen Invasion auf die Krim und deren Annexion im Jahr 2014. Es gibt bereits von russischer Einschätzung seit 2018 spätestens die Einschätzung von Thinktanks, dass es zu einem großen Krieg in Europa kommen könnte. Also ich wiederhole, seit dem Jahr 2018 spätestens. Seither wird auch in die NATO-Verteidigungsbereitschaft investiert. Und es gibt in jüngster Vergangenheit Beispiele aus Schweden, aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus den USA, die massiv darauf drängen, dass die NATO mehr Geld, vor allem nicht einzeln von den Mitgliedstaaten her, sondern koordiniert ausgibt für die Verteidigung des Bündnisgebietes.
Ist denn die NATO im Moment in der Lage, das eigene Territorium zu verteidigen?
Nicht direkt. Die NATO arbeitet darauf hin. Ich verweise auf ein kürzlich durchgeführtes Interview mit der finnischen Außenministerin Elina Valtonen. Es wurde gestern durchgeführt und sie hat betont, dass die NATO zwar in Richtung Abschreckung mehr zu leisten bestrebt ist, aber diese Abschreckung ist nicht voll gegen Russland wirksam. Also daran muss gearbeitet werden.
Sie sagen gerade, es wird investiert, man arbeitet darauf hin. Wann könnte es denn soweit sein, dass die NATO in der Lage wäre, sich selbst zu verteidigen bzw. die zugehörigen Länder zu verteidigen?
Es ist sehr schwierig. Es geht in Richtung Kaffeesud lesen. Nur um wirksam ein Bündnisgebiet abzuschrecken bzw. eine vollwertige Verteidigung herzustellen, bedarf es noch gewaltiger Investitionen. Wir haben eine Reihe von Mankos bei den Militärs in Europa in Bezug auf Personalstärke, in Bezug auf Wehrwillen der Bevölkerung, in Bezug auf koordinierten Einsatz von Material. Und das kann bis zu 10, 20 Jahre dauern, aber so viel Zeit haben wir nicht mehr.
Sie haben gerade von gewaltigen Investitionen gesprochen. Können wir da irgendwie eine Zahl draus machen? Wie viel müssten denn die NATO-Länder ausgeben für die Verteidigung?
Ja, ursprünglich wurde beim Gipfel von Wales 2014 betont, dass die NATO 2%, also die NATO-Mitgliedstaaten jeweils 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufwenden sollen und von den Verteidigungsbudgets noch 20% für Forschung, Entwicklung und Beschaffung aufwenden sollen. Aber wir haben gesehen, das wurde von vielen europäischen NATO-Staaten nicht erreicht. Im März 2023 haben gerade 11 von 31 NATO-Staaten dieses Ziel erreicht.
Warum ist das so?
Wir haben uns sicherheitspolitisch sehr von Amerika abhängig gemacht. Es war auch sehr bequem für uns, muss man auch sagen. Genauso wie wir uns energiepolitisch von Russland abhängig gemacht haben. Und die Bereitschaft der europäischen Länder war nicht da, beziehungsweise war eher ein Unwillen, sich hier verteidigungspolitisch zu koordinieren.
Woher kommt dieser Unwillen? Denn auch die deutsche Politik sieht ja, was seitens Russlands passiert.
Bis Ende der 1990er Jahre wurde noch in den Verteidigungssektor investiert. Und ab Ende der 1990er Jahre wurde von Europa eigentlich immer weniger Geld für Verteidigung zur Verfügung gestellt. Also ich habe da eine Zahl vor mir liegen. Zwischen dem Jahr 2009 und 2010 wurden 45 Milliarden Euro im Verteidigungssektor unter Anführungszeichen eingespart. Schuld war natürlich in erster Linie, zumindest politisch, wurde es kolportiert, die sogenannte Wirtschafts-, Finanz- bzw. Fiskalkrise ab den Jahren 2007 nach.
Jetzt wird ja in Deutschland auch immer mehr über Aufrüstung gesprochen. Bundeskanzler Scholz hat ja auch gesagt, dass deutlich mehr Geld in die Verteidigung investiert werden soll. Ich frage mich nur, das Ganze ging ja erst los nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022. Warum hat das denn nicht eigentlich schon 2014 nach der Krim-Annexion begonnen?
Also 2014 habe ich den Eindruck gehabt, dass die Krim-Annexion widerwillig seitens des Westens hingenommen worden ist. Aber es bestanden seitens des Westens und vor allem europäischer Länder, darunter Deutschland, Österreich, Großbritannien, Niederlande, sehr enge Wirtschaftskontakte und vor allem energiepolitische Kontakte zur Russischen Föderation. Also das, was von Deutschland propagiert worden ist, Wandel durch Handel, setzte sich ja fort. Und es war interessant, dass im Jahr 2010 bei der Verabschiedung des vorletzten strategischen Konzepts der NATO Angela Merkel, damals als Bundeskanzlerin, Mikuláš Čurinda, damals als Ministerpräsident der Slowakei, auch gesagt haben, der Kalte Krieg ist endlich vorbei. Also man hat eine pragmatische strategische Partnerschaft mit Russland gesucht. Die Energiepolitik war zu wichtig und es wurde seitens europäischer Länder die Krim-Annexion nicht sehr ernst genommen. Man hat gemeint, es bleibt dabei und es kann nichts weiteres passieren.
Bei dem, was Sie schildern, nicht nur in der deutschen Politik, sondern auch ansonsten, bleibt bei mir so der Eindruck hängen, man hat erstens die Augen zu lange verschlossen vor dem, was so in der ganzen Weltpolitik passiert. Es macht so einen Eindruck von so einer gewissen Trägheit auch. Muss sich vielleicht die NATO strukturell ganz anders aufstellen, als sie gerade dasteht?
Ja, die NATO ist derzeit dabei, sich komplett strukturell anders aufzustellen. Es liegen auch Pläne vor. Also in dem Fall 4000 Seiten klassifiziert für die einzelnen Bereiche auf regionaler Ebene, im Cyberbereich und in vielen anderen Bereichen, von der Luftbetankung angefangen bis zur Raketenabwehr. Und die Raketenabwehr wird in weiterer Folge auch in das US-System auch mit integriert, beziehungsweise auch in die NATO-Systeme werden hier kohärent geführt. Aber wie gesagt, es braucht Zeit. Mhm. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und das kann sicher noch 10 bis 15 Jahre dauern, bis hier ein Erfolg gemessen werden kann.
Von heute auf morgen könnte allerdings etwas anderes passieren in diesem Herbst, nämlich die Wiederwahl des früheren US-Präsidenten Trump. Und der hat ja schon in seiner letzten Präsidentschaft offenbar damit gedroht, aus der NATO auszusteigen. Das heißt, der wichtigste, größte Geldgeber der NATO würde wegfallen. Was würde das überhaupt bedeuten? Könnte die NATO danach überhaupt noch bestehen?
Also es heißt, bei Trump wird medial kopiert, er wäre interessiert, aus der NATO auszusteigen. Meiner Meinung war es nie. Es war nur eine Drohung in Richtung Europa. Das, was Robert Gates als Verteidigungsminister 2011 unter einer demokratischen Regierung Obama gesagt hat, Europa muss mehr Geld ausgeben. Es könnte sonst eine andere Generation von amerikanischen Politikern kommen, die die NATO anzweifeln können. Wie gesagt, ich kenne das von George W. Bush 2001. Er hat gesagt, welchen Sinn hat die NATO noch für uns? Vor allem, welchen Sinn hat die Europäische Union für uns? Sie ist ja ein Wirtschaftskonkurrent zu uns. Trump hat sogar gesprochen von der Europäischen Union als Feind. Also herrscht ein ökonomischer Wettbewerb und vor allem die NATO könnte sicher im Fall einer Wiederwahl Trumps zu einer Scharniere fungieren, aber Trump wäre nur bereit, Europa mitzuverteidigen, wenn auch Europa bereit wäre, sich selbst zu verteidigen. Also das habe ich aus diesen Trump-Aussagen herausgelesen.
Also der Schutz der NATO würde voraussichtlich weiter bestehen, allerdings würde er für uns in Europa deutlich teurer werden.
So ist es.
Dr. Gunther Hauser ist Lehrbeauftragter zum Thema NATO an der Universität in Krems an der Donau. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Matthias, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der war ja tatsächlich eine Zeitenwende. In Deutschland wird wieder deutlich mehr Geld in die Verteidigung gesteckt. Viele finden das auch gut. Hast du dir das vorstellen können, dass es der Mehrheit der Deutschen einmal als sinnvoll erscheint, wieder aufzurüsten?
Nein, das habe ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen können. Auch jetzt, 2 Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine, ist mir das immer noch merkwürdig. Das ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Wir haben doch gemeinsam mit Russland ganz andere Probleme. Wir haben doch alle verstanden und auch akzeptiert, Konflikte anders zu lösen. Wir waren doch übereingekommen, dass Grenzen militärisch nicht in Frage gestellt werden. Und ganz abgesehen davon, dass massenhaftes Töten und Zerstören ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Und all das ist jetzt in sich zusammengefallen wie das berühmte Kartenhaus. Und es nötigt uns dazu, militärisch aufzurüsten, um eine glaubhafte Abschreckung gegenüber Russland aufrechtzuerhalten. Und ich muss dir ehrlich sagen, das hätte ich echt nicht für möglich gehalten.
Ja, ich glaube, es geht dir da wie ganz vielen anderen Leuten auch alleine der Gedanke, was man mit diesem ganzen Geld Wunderbares anderes machen könnte. Das war eine Stunde History über die Gründung der NATO vor 75 Jahren. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann empfehle ich tatsächlich die Website der NATO. Die ist sehr, sehr übersichtlich, habe ich mich gestern mal durchgeklickt. Und auch nächste Woche geht es um die Gründung eines Bündnisses, eines sehr viel kleineren allerdings, die Entente Cordiale zwischen England und Frankreich. Ich bin Steffi Orbach, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.